ARD.
Ich warte auf Verhandlungen und hoffe, dass es klappt. Wir sind müde, wir müssen uns ausruhen und ein bisschen Kraft schöpfen. Die Hauptsache ist jetzt, nicht das zu verlieren, was wir noch haben.
Das sagt Pavlo, er ist 29 Jahre alt und Kommandeur einer Drohneneinheit an der Front im Osten der Ukraine. Vor 3 Jahren begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie ist eigentlich die Stimmung im Land und was sagen die Ukrainer zu den möglichen Friedensverhandlungen? Darüber spreche ich mit unseren ARD-Korrespondenten in Kiew. Das ist einmal Rebecca Barth und mit Wassili Golot. Und die USA drängen im Ukraine-Krieg ja auf Verhandlungen. Da ist viel Bewegung drin. Darüber spreche ich mit Carlo Masala. Er ist Politikwissenschaftler und Militär- und Sicherheitsexperte. Darum geht's heute in unserem Weltspiegel-Podcast. Den findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Bevor ich jetzt gleich mit unseren Korrespondenten Rebecca Barth und Wassili Golot in Kiew spreche, fasse ich euch nochmal ein paar Fakten zusammen. Der Ukraine-Krieg begann vor 3 Jahren, am 24. Februar 2022, mit dem großflächigen Angriff Russlands auf das ganze Land. 8 Jahre vor der großen Invasion besetzte Russland aber bereits die Halbinsel Krim und entfachte einen Krieg im Osten der Ukraine. Begründet wurde das mit dem angeblichen Schutz russischsprachiger Gebiete in diesen Regionen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Janina.
3 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie ist denn die Stimmung im Land? Vielleicht kann ja Rebecca kurz mal anfangen.
Nun, aktuell würde ich die Stimmung sehr schwankend bezeichnen, so eine emotionale Achterbahnfahrt, aber halt ausgelöst von den jüngsten Äußerungen des amerikanischen Präsidenten. Ich habe das Gefühl, die Leute sind irgendwo zwischen Schock, Wut, aber auch ganz viel Trotz, Zynismus, Ironie. Also man versucht einen Umgang mit diesem Mann im Weißen Haus zu finden, auf den man tatsächlich sehr viel Hoffnung gesetzt hat. Bis vor wenigen Wochen, also bis zu seinem Amtsantritt, habe ich hier die Stimmung doch als sehr gedrückt wahrgenommen. Die Menschen sind sehr, sehr müde nach 3 Jahren Krieg.
Und in den vergangenen Monaten haben diese Spannung, die Rebecca gerade angesprochen hat, und diese Müdigkeit immer weiter zugenommen. Und das Erstaunliche ist, dass durch diese Äußerungen Trumps, durch diesen Wahnsinn, durch diese Lügen, die er äußert, die sehr an Narrative und Erzählungen aus dem Kreml erinnern, eine gewisse Einigkeit wieder zugenommen hat. Also viele versammeln sich gerade auch nach den jüngsten Äußerungen hinter Präsident Zelensky, der ja innenpolitisch nicht unumstritten ist, sogar sehr umstritten ist. Aber den Leuten ist klar, wenn wir jetzt irgendwie auseinanderbrechen und uns weiter nur mit uns selber beschäftigen, dann wird das in dieser Konstellation Putin auf der einen Seite und Trump auf der anderen Seite nicht gut für uns ausgehen.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich so ein, wahrscheinlich hinkt der Vergleich, Wassili, aber so einen kleinen Februar 2022 Déjà-vu-Moment. Die Ukrainer, das sagen sie auch über sich selbst, sind immer dann am stärksten, wenn es eigentlich um sie am schlimmsten steht. Also wenn sie wirklich unter massivem Druck stehen, wenn das Land, ihr Volk am stärksten bedroht wird. Und das ist gerade so ein Moment. Und paradoxerweise eint dieser Präsident im Weißen Haus, das ukrainische Volk, die Menschen in der Ukraine jetzt wieder sehr, und wie Wassili gesagt hat, sie versammeln sich wieder hinter ihrem Präsidenten, obwohl ihn ja auch viele kritisieren hier im Land.
Die Attacke war jetzt ja auch nochmal, dass Donald Trump ihn ja auch Diktator genannt hat. Wie kommt das bei Ukrainern an? Also gerade haben sie ja eben viel Hoffnung auf Donald Trump gesetzt.
Da gibt es ja dieses Bild, was geteilt wird in der Ukraine, von den Wahlen in der Ukraine, 2000 irgendwie Präsident Kutschma, 2005 Präsident Juschenko, 2010 Präsident Janukowitsch, 2014 Poroschenko, 2019 Zelensky und die gleiche Zeitspanne in Belarus Lukaschenka und in Russland ist es Putin mit einem Medvedev-Bild dazwischen. Das ist so ein bisschen die ukrainische Antwort auf diesen absurden Vorwurf, denn die Ukraine ist ja extrem stolz auf ihre Demokratie, darauf, dass sie in ihrer unabhängigen Geschichte als Staat nur einen Präsidenten wiedergewählt und alle anderen abgewählt haben. Insofern so richtig ernst nehmen kann man das hier nicht. Auf der anderen Seite muss man es natürlich ernst nehmen und muss man diesen Druck ernst nehmen. Und wir beobachten auch, dass die ukrainische Regierung da in so einem Zwiespalt ist. Zelensky hat einerseits ja diese scharfe Äußerung getätigt, wo er sagte, Trump befindet sich mental im russischen Desinformationsraum. Aber dann alle anderen Äußerungen von Diplomaten und auch von Zelensky später waren ja sehr, wir müssen jetzt auf intakte Beziehungen setzen und die USA sind unser wichtiger Partner. Also es wird versucht, das Ganze so ein bisschen runterzuziehen. Zu kochen.
Es ist natürlich auch total schwer zu verdauen für die Menschen hier, denn das, was da gerade passiert, man kann da vielleicht drüber lachen, weil es einfach so absurd ist, weil man es nicht glauben kann. Aber das ist ja alles echt. Und was da passiert ist, dass der wichtigste Verbündete der Ukraine, mit Abstand wichtigste Partner der Ukraine, gerade Dinge von sich gibt, die die Menschen gewohnt sind von ihrem größten Feind im Kreml. Und das hat ein Ausmaß, das ist auf einem Level, auch für mich persönlich ist es ganz schwierig zu fassen, was da gerade passiert, aber es ist natürlich total gefährlich und es betrifft nicht nur die Ukraine, sondern es betrifft ganz Europa, dass der wichtigste Partner auch von Europa sich so sehr auch verbal annähert an einen mutmaßlichen international gesuchten Kriegsverbrecher.
Und was glaubt ihr, was wird da jetzt, wenn verbal schon so aufgerüstet wird, was wird da vielleicht jetzt auch in den nächsten Wochen kommen und wie betrifft das die Menschen auch im Alltag? Also wenn sie jeden Tag neu aufwachen mit irgendwie Neuigkeiten aus den USA.
Das eine ist ja, was gesprochen wird und das andere ist, was tatsächlich passiert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen, ist Keith Kellogg, Trumps Sondergesandter in der Ukraine, ein Mann, der in einer schwierigen Situation ist, weil er eigentlich die Lage versteht, weil er klar sieht, dass Russland der Aggressor ist und weil er auch versteht, dass die USA die Ukraine aus ihren eigenen Interessen heraus unterstützen müssen und gleichzeitig ist sein Präsident aber Donald Trump und sein Boss und er muss den Worten seines Bosses folgen. Aber die Tatsache, dass Kellogg da ist, dass die US-Unterstützung weiterhin kommt, die militärische, das ist für die Ukraine zentral. Und das politische Ziel der Ukraine wird weiter sein, dass diese Unterstützung kommt. Das Gerede ist natürlich Teil von Trumps Taktik. Er versucht, den Druck zu erhöhen. Er will einen schnellen Waffenstillstand. Das wäre für ihn ein Erfolg. Er will PR, er will Bilder, er will zeigen, dass er Dinge schnell regeln kann. Er macht sich aber eben keine Gedanken darüber, wie man diesen Frieden nachhaltig sichern kann. Und er stellt fest, dass es für ihn leichter ist, die Ukraine unter Druck zu setzen, als Aggressor Russland, das sozusagen sagt, ja klar, wir können verhandeln, wenn wir damit unseren Maximalzielen näher kommen. Wir können aber auch einfach weiter Krieg führen, weil uns ist es am Ende egal, wir haben unsere Ziele, wir rücken davon nicht ab. Und wie sich das entwickelt, das hängt auch maßgeblich davon ab, was jetzt in Europa passiert, ob Europa endlich handelt und endlich nicht nur über Strategien spricht, sondern auch Strategien umsetzt.
Und ich glaube, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann hat man hier auf der einen Seite eine Gesellschaft, die sehr, sehr resilient ist. Also die Menschen hier wachen seit 3 Jahren mindestens mit täglichen Horrornachrichten auf. Die Menschen hier wachen seit 3 Jahren auf und wissen nicht, ob ihre Verwandten an der Front überlebt haben die Nacht, ob ihre Freunde in anderen Städten die russischen Raketen- und Drohnenangriffe überlebt haben. Also die sind schon daran gewöhnt, dass man morgens aufwacht und die Nachrichten sind schlecht. Damit können die Menschen umgehen. Es ist natürlich ein großer Stressfaktor, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier ruhiger mit diesen Nachrichten umgehen, dass Europa viel gestresster und viel panischer ist. Mhm. Aber natürlich, das ist ein großer Stressfaktor, aber er führt eben auch zu dem, was Vassili schon beschrieben hat, dass man sich wieder zusammenrottet, dass man sich vereint und so ein bisschen diese Einstellung jetzt erst recht hat.
Der Unterschied, Rebecca, genau das, was du sagst. Der Unterschied ist, glaube ich, dieser Schock. Der Schock war 2022. Und jetzt sind das irgendwie einfach weitere schlechte Nachrichten und irgendwie ist es eine Erschöpfung, aber der Schock ist nicht da. Und das, was Europa gerade erlebt, auch durch die Vance-Rede und durch die Art, wie sich das Verhältnis zu den USA ändert, das ist der Schock.
Ich glaube, der Schock ist schon da. Man hatte schon sehr große Hoffnungen auf Trump. Nicht, natürlich nicht alle, aber doch große Teile der Bevölkerung. Ich war vor wenigen Wochen erst in der Ostukraine und habe dort Soldaten, aber auch ganz normale Anwohner getroffen und alle sagten, ja, wir schauen auf Trump, wir schauen auf Trump. Vielleicht kann der was bewegen mit seiner Art. Jetzt bewegt er sehr viel, aber komplett in die falsche Richtung aus ukrainischer Sicht.
Und du, was
aber der Umgang mit dem Schock, der Umgang mit dem Schock ist ein anderer. Die sind gewohnt an Schock. Und wir, auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat mir eine Person aus dem Umfeld der ukrainischen Führung gesagt, Europa hat gerade so seinen 2022-Moment. Das, was 2022 mit uns passiert ist, das hat nicht so viel Panik und nicht so viel Schock in Europa ausgelöst, wie das, was jetzt gerade passiert.
Und Vassili, du würdest sagen, dass es doch nicht so ein Schock ist?
Ich würde Rebecca genau zustimmen. Also der Schock, der große Schock für die Ukrainerinnen und Ukrainer war 2022. Ja, das sind jetzt weitere Schocks und es tut natürlich weh, irgendwie zu sehen, man hat nicht nur 3 Tage der Welt gezeigt, dass man sich verteidigen kann und dass man die Souveränität verteidigen kann, sondern 3 Jahre und dann kommt so ein Trump und könnte das unter Umständen zunichte machen. Aber das, was Europa gerade erlebt, das ist der Schock, den es 2022, obwohl die Zeitenwende ausgerufen wurde, der vielleicht gefehlt hat, um wirklich zu handeln, weil alle Schritte, die die europäischen Staats- und Regierungschefs gemacht haben, die waren alle zu langsam und zu spät. Und die Tatsache, dass wir jetzt über Truppenkontingente in der Ukraine anfangen zu diskutieren, vieles davon hätte man vermeiden können, wenn man in den ersten Wochen und Monaten das Land stärker unterstützt hätte militärisch.
Rebecca, du hast gerade schon angesprochen, dass du noch mal kürzlich Soldaten an der Front getroffen hast. Was haben die dir denn erzählt und haben die eben auf Frieden gehofft?
Die waren relativ skeptisch, was Verhandlungen angeht, aber sie meinten, wenn wir es schaffen, wenigstens so eine Pause zu erreichen, dann wäre das schon mal gut, weil wir sind alle total müde und wir brauchen unbedingt Erholung. Und eine Person sagte mir, es geht jetzt darum, das zu retten, was wir noch haben. Ich habe mit einigen von diesen Männern nach Trumps jüngsten Äußerungen und also vor der Sicherheitskonferenz war das noch, wo er mit Putin telefoniert hat. Das war auch schon wieder einer von diesen Schocks. Also es sind viele Schocks, die Europäerinnen und Europäer und die Ukrainer, die ich jetzt mal dazu zähle, gerade erleben. Mit einem von diesen Männern gesprochen und da sagte der, das ist praktisch unsere Kapitulation. Ich glaube, danach haben sich auch da die Menschen hier wieder so ein bisschen berappelt nach diesem Schock. Aber die haben doch ein sehr großes und sehr gutes Verständnis dafür, dass es militärisch wirklich mehr als schwierig aussieht und dass man einfach sehr abhängig ist von den USA und dass auch Europa es versäumt hat, seine militärischen Kapazitäten aufzubauen in den vergangenen Jahren und vor allem in den vergangenen 3 Jahren. Und das ist ein Mann, der ein sehr klares Verständnis, einen sehr klaren Blick eigentlich auf die Dinge hat. Ich habe den als sehr klug und reflektiert, aber auch sehr emotional empfunden. Und der ist allgemein total enttäuscht vom Westen. Und das habe ich schon bei vielen ukrainischen Soldatinnen und Soldaten erlebt, die sagen, wir kämpfen hier, wir sterben hier für euch und auch für eure Werte. Und was macht ihr eigentlich? Ihr redet, aber das war's. Also der Frust, die Enttäuschung ist so groß, dass ich glaube, dass man da einen Blick für entwickeln muss, eine Sensibilität für entwickeln muss in Europa, weil uns dieser Krieg hier, der betrifft unsere eigene Sicherheit. Und diese Menschen, die den überleben, die sind schwerst traumatisiert. Und wenn das hier zusammenbricht und militärisch nicht gehalten werden kann und nicht verteidigt werden kann, dann werden diese Menschen irgendwann zu uns kommen. Und somit gehen sie uns was an. Und deswegen kann ich nur dafür plädieren, dass wir auch diesen Soldatinnen und Soldaten mit ihrer Wut und ihrer Enttäuschung und ihren Traumatisierungen zuhören, weil die gar nicht so weit weg sind, dass wir das eigentlich ignorieren können.
Jetzt gab es noch mal eine neuere Äußerung von Donald Trump, nämlich Forderungen, dass man US-Militärhilfen zurückbezahlt, Reparationszahlungen sozusagen mit Rohstoffen aus der Ukraine. Vassili, wie siehst du das?
Das bezieht sich ja auf einen Vorschlag, den Präsident Zelensky in seinem sogenannten Siegesplan im Oktober 2024 skizziert hat, wo er gesagt hat, wir verstehen, dass möglicherweise auch was von uns erwartet wird, wenn wir Unterstützung bekommen. Wir sind bereit dazu, wir haben viele Rohstoffe, er hat von seltenen Erden auch gesprochen und wir sind bereit, darüber zu sprechen und Verträge zu machen, weil natürlich, wenn ihr uns helft, sollt ihr auch für eure Länder, für eure Staaten, für die Menschen in euren Ländern wirtschaftlich davon profitieren können. Das, was Trump jetzt aber damit macht und wie er das pervertiert, ist, dass er im Prinzip einen Vertrag vorgelegt hat, den erst sein Finanzminister Zelensky hingelegt hat in Kiew und gesagt hat, unterschreibt das, ohne dass er vorher diesen Vertrag hätte sehen können, dass die Teams sich hätten darüber beugen können. Dann hat J.D. Vance etwas Ähnliches gemacht in München, als die Delegationen sich getroffen haben. Also da wird auf eine neokoloniale Weise irgendwie versucht, der Ukraine etwas aufzudrücken, was man als USA irgendwie will, und zwar hier rückwirkend auch, dass das angerechnet werden soll und so weiter. Und die Ukraine hat natürlich eigene Interessen. Also Zelensky und niemand in der ukrainischen Führung will einfach das eigene Land in irgendeiner Form verkaufen. Es ist aber eine schwierige Lage, wie Rebecca gerade skizziert hat, weil auf der einen Seite ist die Abhängigkeit da, auf der anderen Seite will man sich aber nicht in irgendetwas drängen lassen, was sehr negativen Einfluss auf die Zukunft des Landes haben kann.
Es scheint ja jetzt so, als wären bei den Friedensverhandlungen die Ukraine außen vor. Und ihr seid ja in dem Land, ihr trefft Leute, ihr wisst, wie die Stimmung ist. Wie ist eure Einschätzung, wenn da verhandelt wird, ohne dass die Ukraine am Tisch sitzt?
Ich würde nicht von Friedensverhandlungen sprechen. Ich glaube, das ist ein Begriff, der verwässert, was da passiert und uns nicht wirklich weiterbringt.
Absolut. Also das sind keine Verhandlungen, das sind Gespräche, die gerade passieren zwischen dem einst oder noch wichtigsten Verbündeten, zumindest auf dem Papier, der Ukraine und dem Aggressor, der den ukrainischen Staat vernichten will. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die sprechen. Aber nichts von dem, was dort gesprochen wird, kann, genau wie Rebecca sagt, als Friedensverhandlung oder irgendetwas bezeichnet werden. Im Gegenteil, das schiebt den Frieden eher in die Ferne, weil in erster Linie die Positionen des Opfers des angegriffenen Landes zur Kenntnis genommen werden müssen. Und da spielt Europa auch eine große Rolle. Es braucht eine einheitliche, eine abgestimmte europäische Position, die dann im nächsten Schritt mit den USA abgestimmt wird. Und dann kann man sich mit Russland an einen Tisch setzen. Das ist etwas, was einen nachhaltigen Frieden näher bringen könnte.
Eine letzte Frage. Ihr seid in der Ukraine, ihr kriegt das alles mit. 3 Jahre Krieg. Gibt es irgendeine positive Geschichte oder irgendwas, was euch in Erinnerung geblieben ist?
Es passieren vielleicht in den schlimmsten Zeiten auch immer wieder Wunder oder man merkt, lernt Dinge mehr zu schätzen. Und bei mir sind das so eine ganze Reihe von Kleinigkeiten und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als dieser Krieg angefangen hat und ich hier im Land war, wo Panik und Chaos herrschte, dass ich es mittlerweile sehr zu schätzen weiß, in einen Supermarkt zu gehen. Und da sind alle Lebensmittel, die ich einfach auswählen kann. Und ich weiß es sehr zu schätzen, eine warme Dusche zu haben. Und ich weiß es sehr zu schätzen, Strom zu haben.
Und ich bin tief bewegt von den, um bei Rebeccas Bild zu bleiben, den Wundern, die passieren. Wir waren vor kurzem in einer Geburtsklinik, Entbindungsklinik in Tschernihiw im Norden der Ukraine. Dort fliegen praktisch alle Drohnen und Raketen drüber, die irgendwohin abgefeuert werden auf ukrainisches Staatsgebiet. Und zu sehen, dass auch in dieser schrecklichen Lage neues Leben entsteht. Zu sehen, dass die Menschen weiter Hoffnung haben, dass sie bald eine Zukunft planen können, dass sie ihr Leben so normal planen können, wie wir es in Deutschland können.
Danke, Rebecca, und danke, Vassili, dass ihr mit mir gesprochen habt und eure Eindrücke geteilt habt. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Danke dir.
No decisions about Ukraine without Ukraine. No decisions about Europe without Europe.
Das sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Klare Worte. Denn der US-Präsident Trump will den Krieg in der Ukraine beenden, aber eben auf seine Art. Donald Trump hat bereits mit Wladimir Putin telefoniert und sie wollen sich auch bald treffen. Was heißt das genau jetzt, besonders für die Ukraine und Europa? Darüber spreche ich mit Carlo Masala. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte und er ist auch Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München.
Hallo, Herr Masala.
Hallo.
So, es hat jetzt schon ein Treffen von einer US-Delegation mit dem russischen Außenminister gegeben. Der ukrainische Präsident Zelensky saß dann nicht mit am Tisch. Was ist das für ein Zeichen?
Zunächst einmal muss man sagen, dass es bei diesem Treffen primär um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA ging. Was da genau über die Ukraine besprochen worden ist, das können wir aus den Kommuniqués, die veröffentlicht wurden, nicht entnehmen. Von daher macht bei diesem Treffen es Sinn, dass Zelensky nicht dabei war. Aber generell ist es so, dass halt weder die USA noch Russland eine Beteiligung Dritter an diesen Gesprächen wollen. Also weder der Ukraine noch der Europäischen Union. Und dass sie vorhaben, über diesen Krieg, aber gleichzeitig auch über europäische Sicherheitsstrukturen, ohne, ich sage jetzt mal, diejenigen, die es betrifft, zu reden. Das ist letzten Endes eine klassische Großmächtepolitik des 18. und 19. Jahrhunderts.
Die USA war ja auch immer so der Sicherheitsgarant. Das hat aber Donald Trump und J.D. Vance ja jetzt auch klar gemacht, schon, dass sie das nicht mehr sein werden. Was bedeutet das denn für Europa?
Peter Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, hat bei seinem Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen gesagt, dass die USA nicht mehr der primäre Sicherheitsgarant im konventionellen Bereich Europas sein werden. Genau wissen wir nicht, was das konkret bedeutet, aber es gibt eine ganze Option. Es gibt die Möglichkeit, dass Donald Trump im Zuge dieser Verhandlungen mit Russland auch möglicherweise Truppen aus dem Baltikum, amerikanische Truppen aus dem Baltikum und Polen abziehen wird. Gleichzeitig hat der amerikanische Verteidigungsminister angedeutet, dass letzten Endes das, was die USA an konventionellen Fähigkeiten im Rahmen der NATO zur Verfügung stellen, für die Europäer auch, da reden wir über Aufklärungssatelliten, strategische Transportfähigkeiten, Marschflugkörper, dass das in Zukunft den Europäern bei einem möglichen Konflikt in Europa nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Was letzten Endes bedeutet, Europa würden essentielle Fähigkeiten, die es für die Verteidigung braucht, fehlen und die es jetzt sozusagen selber erwerben müsste.
Und braucht man denn Europa auch für den Frieden in der Ukraine?
Man braucht Europa für den Frieden in der Ukraine, weil aus amerikanischer Perspektive soll Europa diesen Frieden ja militärisch absichern. Und gleichzeitig braucht man das Geld Europas für den Wiederaufbau der Ukraine.
Jetzt gab es ja auch schon verschiedene Treffen. Spricht denn da Europa mit einer Stimme oder ist es doch so, dass 27 unterschiedliche Länder, die ja auch Russland teilweise auch unterschiedlich sehen, dass man da nicht einen Nenner findet?
Also die Treffen, die es gab in Frankreich, da werden ja insgesamt nicht alle europäischen Staaten daran teilnehmen, weil man in der EU sehr klar sieht, dass man in dieser Frage keinen Konsens finden wird. Ich sage jetzt mal zwischen einem Präsidenten Macron und einem ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Das heißt, es reden eine Gruppe von europäischen Staaten. Es redet nicht die gesamte EU über diese Frage. Wir sind im Bereich der Deklaration. Also das heißt, jeder sieht die Notwendigkeit, dass Dinge passieren müssen. Wir sind noch nicht im Bereich des Handelns, dass daraus konkrete Maßnahmen erwachsen, was denn jetzt zu tun sei.
Wie müsste sich denn Europa aufstellen im Falle eines Waffenstillstands? Jetzt wurde ja auch schon über Bodentruppen mal diskutiert.
Ja, das ist zunächst einmal die Frage, ist Europa bereit und unter welchen Bedingungen ist es bereit, einen solchen Waffenstillstand militärisch abzusichern? Es braucht eine militärische Absicherung dieses Waffenstillstandes, weil man ja immer davon ausgeht, dass dieser Waffenstillstand möglicherweise gebrochen werden könnte. Das ist jetzt kein Spezifikum im russisch-ukrainischen Krieg. Das ist ja bei jedem Waffenstillstand so, der dann Drittstaaten braucht, die diesen Waffenstillstand patrouillieren oder überwachen.
Was heißt das? Was bräuchte man für eine Truppenstärke, wenn es dazu kommen würde?
Es gibt verschiedene Modelle, deswegen kann man diese Frage nicht sehr klar beantworten. Was wir sagen können, ist, es gibt eine 1600 Kilometer lange Frontlinie. Und die Frage ist, was soll die europäische Truppe, wenn sie denn da kommen sollte, überhaupt machen? Soll sie die Frontlinie, den Waffenstillstand an der Frontlinie überwachen? Dann reden wir von einer sehr, sehr großen Anzahl europäischer Soldaten. Also da sind wir sicherlich im Bereich von 80, 90, 100.000. Und bei all dem, was ich sage, muss man ja jetzt immer bedenken, wenn wir davon reden, dass zum Beispiel 100.000 Soldaten diesen Waffenstillstand absichern sollen, da muss man ja diese Zahl immer mal drei nehmen. Weil es geht ja um Soldaten, die dann in der Ukraine sind. Es geht um Soldaten, die sich auf den Einsatz in der Ukraine vorbereiten. Und es geht um Soldaten, die gerade aus dem Einsatz aus der Ukraine kommen. Also, wenn es darum geht, die komplette Frontlinie zu überwachen, dann reden wir von einer großen Anzahl von Soldaten. Sind aber durchaus Modelle vorstellbar, in denen an der Frontlinie die ukrainischen Streitkräfte stehen und die Europäer dahinter, weil sie abschreckend wirken sollen, auf einen möglichen erneuten russischen Angriff. Dann reden wir über eine Zahl vielleicht von 50.000. Also es sind unterschiedliche Modelle, deswegen ist nicht ganz klar, was diese Truppe machen soll und wo sie stehen soll. Man muss jetzt aber mal ganz klar sagen, Russland lehnt diese Idee bislang ab.
Bis jetzt hört man ja schon sehr viele Forderungen des russischen Präsidenten, eben was alles nicht geht, was die Verhandlungen angeht. Ist er denn der Gewinner der letzten Tage und Wochen jetzt?
Er ist eindeutig der Gewinner, weil er bislang ja alles bekommen hat, was er in den letzten drei Jahren gefordert hat. Die amerikanische Administration hat ja seit Donnerstag letzter Woche verkündet, was alles passieren soll. Und das entspricht eins zu eins den russischen Forderungen. Also sei es keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, sei es, dass die Amerikaner sich nicht an der militärischen Absicherung beteiligen, sei es, wie Donald Trump gesagt hat, dass es auch über die Aufhebung der Sanktionen geredet werden soll. Das sind ja alles russische Forderungen. Also von daher ist es auch schwierig, jetzt von Verhandlungen zu reden, weil die Frage sich stellt, was soll man eigentlich noch verhandeln, wenn die amerikanischen Verhandlungspartner dir bereits sagen, was sie alles geben werden. Das sind dann Gespräche, aber Putin ist momentan der Sieger in dieser ganzen Situation. Und er sitzt auch am längeren Hebel, das muss man auch ganz klar sehen, weil die Zeit spielt für ihn. Also Donald Trump ist ja nicht bekannt dafür, dass er sich in langwierige, komplizierte Verhandlungen reinbegeben will, sondern er will schnelle Erfolge machen. Und diese schnellen Erfolge setzen ihn ja unter Druck und nicht Putin. Putin kann schauen, was er angeboten bekommt, Wenn es gut ist, kann er es annehmen. Wenn nicht, kann er diese Verhandlungen abbrechen. Und dann geht der Krieg weiter. Also momentan spielt alles sozusagen für Putin.
Jetzt wurde auch oft gesagt, wenn auf diese ganzen Verhandlungen eingegangen wird, so wie Putin sie haben will, öffnet das Tor zu weiteren Kriegen. Können Sie das so ein bisschen ausführen?
Wenn man Putin alles gibt, was er will, und danach sieht es ja momentan aus, dann wird die Lehre, die Putin daraus zieht, ja nicht sein, jetzt kann ich mich zufrieden geben, weil er ja schon seit Jahren sagt, dass er noch mehr will. Also er will letzten Endes die gesamte Ukraine. Er will seinen Einfluss auf Moldau und auf Georgien, da hat er den Einfluss schon, ausbauen. Und er zweifelt ja auch die Unabhängigkeit der baltischen Staaten an. Also bei einem imperialen Staat, der auf Einflusserweiterung ausgerichtet ist, würde halt in der eigenen Wahrnehmung ein Sieg in der Ukraine ja dazu führen, dass er Appetit auf mehr bekommt. Und wenn die Amerikaner jetzt die konventionelle Sicherheit der Europäer nicht mehr garantieren, und Europa keinen Weg findet, diese fehlenden Fähigkeiten der Amerikaner zu ersetzen, dann steht Europa schwach da. Dann stehen wir vor dem nächsten Krieg, irgendwann mal in den nächsten Jahren.
Jetzt hat ja auch Donald Trump nochmal gesagt, die Ukraine wäre ja selbst schuld an dem Krieg. Was können die Ukrainer denn von den Amerikanern noch erwarten?
Überhaupt nichts. Also so wie momentan die Verlautbarungen aus Washington sind, vor allen Dingen von Donald Trump, ist es nicht abzusehen, dass die Ukrainer überhaupt irgendwas von den USA erwarten können. Die USA wollen, sie wollen den Zugriff auf die Rohstoffe, die seltenen Erden, die in der Ukraine sind, aber sie sind nicht bereit, der Ukraine irgendwas in Form von Sicherheitsgarantien zu geben, in Form sozusagen von Konsultationen über mögliche Verhandlungspositionen, sich darauf einzulassen. Die Ukraine hat momentan von den USA nichts zu erwarten.
Die zweite Amtszeit von Donald Trump hat sich ja aber auch schon so ein bisschen angekündigt. Und er hatte ja damals auch schon gesagt, er wird den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, was jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen länger dauern wird. Aber sind die Europäer wirklich so überrascht worden jetzt davon?
Ich war ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als am Abend vorher Hexit in Brüssel war und dann Donald Trump in der Nacht verkündet hat, dass er sich mit Putin treffen wird. Die Europäer sind davon vollständig überrannt worden. Also es war eine große Verwirrung, es herrschte eine große Verwirrung über die Schnelligkeit, also über das Tempo und über die Klarheit der Ansagen.
Und was sind jetzt mögliche Szenarien, wie das ablaufen könnte, diese Verhandlungen jetzt auch?
Naja, Amerikaner und Russen haben in Saudi-Arabien, aber da wissen wir zu wenig darüber, auch über die Frage geredet, wie jetzt diese Verhandlungen genau mit Blick auf die Ukraine ablaufen sollen. Und man wird sich halt in mehreren Runden treffen und dann versuchen, einen Rahmen zu definieren für einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. Und am Schluss wird es ein persönliches, also vielleicht mehrere auch, ein persönliches Treffen zwischen Trump und Putin geben, wo dann letzte Hand an dem, was die professionellen Stäbe vorbereitet haben, gelegt wird. Und das wird dann als Waffenstillstandsplan für die Ukraine präsentiert.
Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt nochmal probiert, positiv darauf zu blicken, wenn man das überhaupt kann? Was müsste jetzt noch passieren, um die bestmögliche Lösung zu finden? Was braucht es da jetzt?
Eigentlich bräuchte es einen anderen amerikanischen Verhandlungsansatz. Ich meine, sie verhandeln ja immer mit, wie heißt das, Stöcken und Karotten. Ja, also sie geben ihrem Gegenüber immer irgendetwas, an dem er interessiert ist, drohen aber gleichzeitig auch mit Konsequenzen, wenn er auf bestimmte Sachen nicht eingeht. Das sehen wir gerade nicht bei den Amerikanern. Aber das müsste letzten Endes ein Verhandlungsansatz sein. Der Verhandlungsansatz müsste auch sein, weil der Krieg geht ja weiter. Es ist ja nicht so, dass der Krieg jetzt erstmal zum Erliegen gekommen ist. Es müsste so sein, dass man nochmals die Ukraine massiv stärken muss, damit sie ihre Front stabilisieren kann, sodass nicht während der Verhandlungen, und Putin kann sie halt, wie gesagt, in die Länge ziehen, weil er am längeren Hebel sitzt, dass nicht während der Verhandlungen noch mehr Territorium von den russischen Streitkräften erobert wird und sich dann die Situation am Verhandlungstisch wieder dreht, weil die Forderungen Russlands noch größer werden. Das sind alles Sachen, die jetzt passieren müssten, die definitiv seitens der Amerikaner nicht erfolgen werden.
Die Europäer probieren ja schon zusammenzurücken. Kann man das wenigstens positiv sehen?
Ja, natürlich kann man das positiv sehen. Die Frage ist aber halt nur, was konkret jetzt dabei rauskommen wird. Und da muss man jetzt aufs Tempo drücken. Also nur Treffen hilft nicht. Das erste Pariser Treffen hat ja keine Ergebnisse gebracht. Und wir haben jetzt ein Wettrennen gegen die Zeit. Das heißt, Europa muss jetzt schnell Geld finden, um die Ukraine zu unterstützen. Eine Position entwickeln, in der man sagt, wir werden jede Entscheidung der ukrainischen Regierung unterstützen. Sollte die Ukraine diesen Waffenstillstandsplan, der irgendwann mal möglicherweise kommen wird, ablehnen, werden wir die Ukraine in dieser Ablehnung unterstützen. Und wir werden sie nicht dazu drängen, den Waffenstillstand zuzustimmen. Wir werden Geld besorgen, um die ausfallenden amerikanischen Hilfen, also humanitärer und militärischer Art, zu ersetzen. Wir werden jetzt mit Donald Trump sprechen, der vor einer Woche, glaube ich, das Angebot gemacht hat, die Europäer könnten doch amerikanische Waffen kaufen und sie dann selber in die Ukraine schicken. Wir werden jetzt mit Donald Trump darüber sprechen, ob das möglich ist und wenn das möglich ist, es machen. Also eine ganze Kaskade von Sachen, die man jetzt machen muss und die schnell passieren müssen. Es gibt ja das Gerücht, dass am Montag nach der Wahl ein sehr, sehr großes Paket seitens der Europäischen Union präsentiert wird für die Ukraine Unterstützung. Das wäre das richtige Zeichen.
Danke, Herr Masala, für Ihre Einschätzung.
Und das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen da. Wenn ihr mehr über die Entwicklung in der Ukraine auch wissen wollt, empfehlen wir euch den Podcast Streitkräfte und Strategien. Denn seit dem ersten Kriegstag gibt es eben diesen Podcast, der über den Krieg in der Ukraine berichtet. Jeden Dienstag und Freitag mit einem Update und einer Einordnung, was an der Front passiert. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek. Von uns hört ihr bereits morgen wieder und zwar mit einem Weltspiegel-Podcast extra. Unsere ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse ist gerade in Haiti. Und das ist wirklich eine Besonderheit, denn in dieses Land kommt man nicht so leicht, denn da gibt es auch ziemlich viele Konflikte. Aus Port-au-Prince spricht sie mit uns darüber, wie die Menschen in Chaos und Gewalt überleben und warum sich auch so viele Kinder der Bandengewalt anschließen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagmittag, der 20.02.